Aber das war das, was uns so viel mehr gegeben hat. Also einfach zu hören, wie ist eine andere Sicht auf die Dinge, weil die gibt einem ja ab einer bestimmten Position einfach keiner mehr ehrlich.
Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören.
Wir sitzen heute in der EUFH, der Europäischen Fachhochschule am Standort in Neuss, und haben bei unserer Podcast-Premiere direkt zwei Gesprächspartner zu Gast, nämlich Julia Kollert und Sven Schnitzler. Julia und Sven betreiben nicht nur den Netzwerkblog Doppelspitze, den einige unserer Hörer vielleicht kennen. Sie teilen sich auch eine Führungsposition hier an der EUFH im Bereich Vertrieb und strategisches Marketing. Und das macht die beiden zu den besten Gesprächspartnern, die man sich für eine Podcast-Premiere zum Thema Leadership wünschen kann. Wie das bei Premieren allerdings so ist, wir üben noch ein bisschen und das werdet ihr hören an der Aufnahmequalität. Wir geloben Besserung bis zum nächsten Mal. Aber jetzt legen wir einfach mal los. Mein Name ist Jo Christoph. Herzlich willkommen, Julia Kollert und Sven Schnitzler.
Freut uns.
Ja.
Sehr schön. Ihr seid zu zweit, von daher kriegen wir immer zwei Antworten von euch. Und ich fange mal mit dir an. Wer bist du, Julia, hingekommen, wo du heute bist? Wie war so dein Weg bis hierher?
Ja, wer ich bin? Julia Kollert. Wie ich hier hingekommen bin, ich habe irgendwann mal vor längerer Zeit Volkswirtschaftslehre studiert, habe danach bei einer Bank gearbeitet, ganz klassisch, habe dann ganz lange Babypause gemacht. Ich glaube, für heutige Verhältnisse sind 4 Jahre gar nicht arbeiten schon richtig lange. Und dann hat es sich ergeben, dass die Europäische Fachhochschule einen Standort in Brühl aufgemacht hat, was nun wirklich nicht der Nabel der Welt ist und wo ich gedacht habe, auch da könntest du vielleicht nebenbei ein paar Stündchen arbeiten. Aus den paar Stündchen als Assistentin der Geschäftsführung sind dann irgendwann immer mehr Stündchen geworden. Ich glaube, nach ungefähr 10 Jahren, nachdem ich Teilzeit da gearbeitet habe, hat sich die Gelegenheit ergeben, ins Marketing zu wechseln. So ganz einfach war die Gelegenheit nicht. Es war ein ganz schön harter Kampf zu dem Zeitpunkt. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ich war überhaupt nicht im Marketing angesiedelt, aber es war einfach Not am Mann und ich dachte erstmal, ich mache das übergangsweise. Übergangsweise hat sich dann inzwischen auch schon zu 3,5 Jahren entwickelt. Genau, und arbeite seitdem auch wieder Vollzeit. Ja, und habe natürlich noch 2 Töchter.
Immer
nach
noch.
Wie vor, genau. Die aber tatsächlich so gut wie aus dem Haus sind. Wobei mit 16 und 18 sind Kinder noch nicht aus dem Haus, aber auf jeden Fall so weit, dass sie nicht mehr Tag und Nacht Mama brauchen.
Okay, super. Dankeschön. Wie war dein Weg sein?
Mein Weg war nicht so geradlinig wie bei Julia. Ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie, war jahrelang als Koch tätig. Ja, habe das fast 10 Jahre lang gemacht, bis ich eine Berufskrankheit bekommen habe, beziehungsweise ich hatte einen kleinen Unfall in der Küche, wo ich gezwungen wurde, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben durfte und konnte. Das heißt, ich musste eine Umschulung tätigen. Und ja, da gab es halt sehr viele Richtlinien, die ich berücksichtigen musste oder sollte. Und eigentlich konnte ich weniger meinen Weg dann frei wählen und es hieß dann, ich kann nur noch in sterilen, sauberen Räumen arbeiten. Das heißt also, die Umschulung zum Bürokaufmann war das, was mir angeboten wurde, beziehungsweise billig wurde. Und das habe ich dann auch genau in der Europäischen Fachhochschule dann getan. Ich bin als Umschüler eingestiegen, habe dann auch meine zweite Lehre dann sehr gut absolviert, dann auch in den Gesprächen schon. Hieß es dann, ich kann gerne ins Marketing, beziehungsweise mein Weg fing an der Umschulung direkt im Marketing an, was für mich sehr gut war, weil Kreativität ist genau meins. Und das war so der einzige Punkt, an dem ich mich erstmal ankern konnte. Kreativität, Marketing, Küche war wenigstens das, wo ich sage, da kann ich mich mit widerspiegeln. Und anschließend, als ich dann fertig mit der Umschulung war, war für mich, wo ich gesagt habe, was kann man machen, weil das war ja komplett fremd für mich und 2 Jahre sind auch keine lange Zeit, um im Kopf das alles zu verarbeiten. Ja, das hieß aber für mich, ich musste nochmal in den sauren Apfel beißen und habe gesagt, ich möchte dann ein Studium starten. Bin dann berufsbegleitend studieren gegangen und habe dann so meinen Weg gewidmet, dass wir jetzt hier zusammen sitzen.
Wie ist das denn genau passiert, sage ich mal, dass ihr in diese gemeinsame Position gerutscht seid?
Also es war so, dass ich schließlich im Hochschulmanagement war, als, im Prinzip als ja, rechte, linke und überhaupt Hand des Geschäftsführers. Und wenn Not irgendwo am Mann war, dann hat er gesagt, da muss ich erstmal hin. Und damals war der Zeitpunkt so, dass wir unsere alte, sehr langjährige Marketingleitung war gegangen. Wir hatten eine neue Marketingleitung, die leider überhaupt nicht funktionierte. Es passte nicht zum Team, es passte gar nichts. Und dann hieß es, komm, Frau Kollert, geht da mal rüber. Ich habe zwischendurch auch schon mal das Prüfungsamt geleitet, ich habe schon mal einen Studiengang geleitet und habe dann gedacht, komm, dann gehst du halt mal dazwischendurch rüber. Und dann war ich dort und es war so, dass das Team ja im Prinzip mehr oder weniger in der Auflösung begriffen war. Eigentlich hat mir jeder in ewig langen Gesprächen erklärt, warum er gerade nicht mehr in der UFH arbeiten will, warum er bald gehen will. Und irgendwann habe ich gesagt, so, das läuft halt gar nicht. Wir sind eine private Hochschule, wenn wir kein Marketing mehr machen, dann kriegen wir halt auch einfach mal keine Studenten mehr. Und habe das auch versucht, unserem Geschäftsführer so klar zu machen. Der war immer noch so hin und her gerissen. Es war tatsächlich für ihn so ein bisschen wie Ehebruch, wenn ich die Abteilung im Hochschulmanagement verlasse und wechsle. Ja, und Sven hat zu irgendeinem Zeitpunkt, ich habe dann gesagt, ich mache das auf keinen Fall allein, ich möchte das gerne mit Herrn Schnitzler machen. Hat so wirklich keiner verstanden, weil irgendwie keiner wusste, was wir aneinander fanden.
Hast du es verstanden, Sven?
Nee. Nee, gar nicht. Weil zu diesem Zeitpunkt steckte ich nämlich noch in einem Bachelorstudium. Mhm. Mir war es aber nochmal ganz wichtig, weil das, was du wieder sagte, es war wirklich sehr chaotisch. Diese Zeit war sehr chaotisch und sehr hart, weil das Marketing besteht auch aus sehr jungen Menschen, aus Trainees. Mhm. Und da zu sehen, wie die Unsicherheit aufsteigt und auch zu spüren, dass, ja, dass man da mit Anfang 20 viele keine Lust mehr haben zu arbeiten, das war für mich, boah, das kenne ich gar nicht. Und deswegen gab es diverse Gespräche. Ich habe mich da eigentlich immer relativ von distanziert und immer nur sachlich gesprochen. Und das war dann wohl der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, dass ich einfach bei Julia auch sachlich sprechen konnte und ja, und wurde gehört. Das war dann der erste Punkt, wo wir gesagt haben, oh, Wahnsinn, man kann sich vernünftig unterhalten. Ich weiß nicht, was alle anderen erzählt haben, das möchte ich auch gar nicht wissen. Das ist halt auch mein Punkt. Ich vertrete da meine Meinung und halt habe halt ja, fürs Team gesprochen. Ich glaube, das war so der Auslöser, wo Julia dann auch gesagt, okay, der ist noch EOV verbunden, der möchte was nach vorne, vorne antreiben.
Das war so eine Mischung, ne? Auf der einen Seite hast du ja auch gesagt, okay, eigentlich habe ich nach wie vor, ist das nicht mein Job. Also das war tatsächlich irgendwie so das erste halbe Jahr meine größte Schwierigkeit, weil Sven irgendwann gesagt hat, entweder du machst das ganz oder gar nicht, weil ich immer noch gedacht habe, komm, mach's mal ein bisschen Marketing ja, und dann gehst du zurück zu Herrn Lang. Und Sven hat gesagt, ganz oder gar nicht. Und ich glaube, es war Dezember, es war kurz vor Weihnachten. Wir sind stundenlang über Weihnachtsmärkte durch den Park und sonst irgendwo gerannt. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwie Kopf frei kriegen und überlegen, wie wir das hinkriegen. Und irgendwann, es war tatsächlich auf einer Weihnachtsfeier vor den 20 Bier, die wir danach getrunken haben, haben wir gesagt, komm, wir ziehen das durch, wir machen das, wir kriegen das irgendwie hin. Und trotzdem war immer noch so im Hinterkopf bei mir, dass ich gedacht habe, boah, das ist nicht dessen Job, sobald dem jemand eine Küche vor die Nase setzt, ist der definitiv wieder weg.
Hattest du das auch eine Zeit lang noch so empfunden?
Ja, total.
Ja.
Natürlich.
Also, so ein halbes Bein nur drin. Und dann,
ja. Ja. Das auf jeden Fall.
Genau, das war unsere Entscheidung, bis wir die Entscheidung dann letztendlich bei der Geschäftsführung mit allem drum und dran, mit was alles so dranhängt, Vertrag, Gehälter, wirklich zu zweit und ja, komplett. Und wir machen wirklich genau das Gleiche. Das hat echt noch, bis es in allen Köpfen drin war, ein Jahr gedauert und keine Ahnung, ob es heute in allen drin ist. Ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die glauben, keine Ahnung, warum die das getan haben.
Also wie hat sich das denn bis heute so entwickelt, das, was ihr quasi als Rolle gemeinsam habt? Was ist heute eure Aufgabe? Wofür übernehmt ihr Verantwortung?
Es gibt ja immer die zwei Richtungen. Also wir sind ja als Abteilungsleiter oder als Bereichsleiter tatsächlich auch nach wie vor in dieser Sandwich-Position. Nach unten hin gibt es ein Team, nach oben hin gibt es eine Geschäftsführung. Nach oben hin ist es ganz klar die Rolle strategische Weiterentwicklung der Hochschule. Kopf hinhalten für Zahlen. Irgendwo auch.
Ja.
Und Abstimmungen, was die Personalentwicklung angeht?
Das ist eigentlich der größte Teil. Ja. Dadurch, dass das Team jetzt über die 3 Jahre stark gewachsen ist, haben wir sehr viel mit Personal zu tun, beziehungsweise das ist auch das, was total spannend ist, aber schaffen es nicht, dass wir uns operativ komplett rausklinken können, weil wir ja doch. Ja, 2 Leute sind, die gerne was Neues anstoßen, mitentwickeln und es ist einfach total spannend und sehr schön mit seinen ganzen Teamleuten dann zusammenzusitzen und was Neues zu kreieren. Das, ich glaube, das macht das einfach aus, das macht das einfach total Spaß. Aber wir müssen natürlich, ja, das, was Herr Jürgen sagt, immer die Zielzahlen noch im Kopf haben oder vorhin im Auge haben.
Julia, du hast gerade schon gesagt, dass es wahrscheinlich so ein bisschen Zeit gedauert hat, bis sich alle daran gewöhnt haben, dass ihr euch diese Position teilt und dass ihr das auch ernst meint und dass das auch funktionieren kann. Wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, das können sich ein Teil derjenigen, die zuhören, auch nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren kann. Wie lebt ihr das denn? Wie organisiert ihr euch in eurer geteilten Rolle? Was würdet ihr sagen, macht ihr vielleicht anders als doppelte Führungsposition, als jemand, der nur alleine eine Führungsposition innehat?
Ich glaube, einmal muss man vorwegschicken, dass wir insofern kein klassisches Tandem oder kein klassisches, zumindest Job-Sharing-Tandem sind, weil wir ja beide in Vollzeit arbeiten. Das muss erstmal klar sein. Wir haben uns am Anfang wirklich einfach gar nicht aufgeteilt, sondern sind wirklich überall hin zusammengegangen. Es war so der erste Moment, wo auch alle mal sagten, macht ihr jetzt wirklich alles zu zweit? Also ist es wirklich einfach zwei Menschen, die man jetzt doppelt bezahlt und tauchen die auch noch zu zweit auf? War aber so ein bisschen einfach die Sache, dass wir das am Anfang auch machen mussten, weil Sven war total tief im Marketing und im Team drin, da total angesehen. Und ich kam für das Team ja erstmal von oben, also Spitze der Geschäftsführung so ein bisschen. Und umgekehrt hatte ich den Draht zu Geschäftsführung, Professoren und nach oben hin. Und da war Sven bis jetzt derjenige, der ja
eigentlich nicht sichtbar war.
Das, nee, genau, von dem man eigentlich noch kein Bild hatte.
Genau. Meine Vorgängerin, die es gut gemacht hat, in die Marketingabteilung geleitet, die war sehr präsent beim Geschäftsführer, aber es gab ja keinen Drumherum. Und ich hatte so wenig Berührungspunkte und dann halt auch mit den Professoren, weil alles irgendwie, ja, es war ein Silo. Anders kann man es gar nicht nennen, es war ein totales Silo und Julia war überall schon mal bekannt und vor allem auch geschätzt. Und dann kam ich und bei mir wusste man aber trotzdem noch im Hintergrund, okay, der hat einen anderen Background. Für manche war das gar kein Problem, was ich auch total schön fand. Für manche ist es aber ein Problem. Warum muss ich mich jetzt mit dir unterhalten? Ich bin doch eigentlich, den Rest kann man sich denken.
Ja. Genau, und das hat im Prinzip, haben wir dadurch erst gemerkt, wie wertvoll das für uns ist, weil wir sind aus so einem Meeting rausgekommen. Ich habe so meine Sachen kurz reflektiert, wie ich das empfunden habe. Sven hat seine Sachen reflektiert und dadurch, dass wir tatsächlich total unterschiedliche Hintergründe haben und so wie wir das eben erzählt haben, ja, dein Lebensweg ist ganz anders als meiner und trotzdem hört sich das ja noch so an, als wären wir irgendwie da gleichzeitig angekommen. Muss aber sagen, das Ganze läuft ja auch noch total zeitversetzt. Ja. Ich bin 13 Jahre älter, das heißt, man hat sich dann auch noch gedacht, mein Gott, schmeißt die eine ihre Karriere jetzt gerade hin, damit die das mit dem zusammen macht. Und, aber das war das, was uns so viel mehr gegeben hat. Also einfach zu hören, wie ist eine andere Sicht auf die Dinge, weil die gibt einem ja ab einer bestimmten Position einfach keiner mehr ehrlich. Es redet ja keiner mehr ehrlich miteinander. Und das Team, wir haben ein super Team und die tauschen sich auch aus, aber letztlich ist man als Vorgesetzter dann doch der irgendwann eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht auch mal nicht angenehm ist. Und egal, was es an kritischen Punkten gibt, wir können Tür zu machen, die untereinander austauschen und gehen dann ziemlich motiviert wieder in die nächste Runde. Das ist das, was erstmal total gut funktioniert. Wir sind schneller zu zweit in vielen Sachen. Ne? Also wir teilen natürlich schon so Sachen auf, wie Mails bearbeiten und antworte du mal schnell dem, antworte ich mal schnell dem. Und trotzdem weiß jeder genau, was da gerade passiert.
Ja. Mhm. Gibt es denn auch was, wo ihr sagen würdet, das funktioniert dann vielleicht nicht so gut, wenn man sich eine Führungsposition teilt?
Das wären wir sehr häufig gefragt. Wir sind immer noch an dem Punkt, wir haben es noch nicht gefunden. Das klingt total banal und trivial, aber es ist einfach so, weil wir haben kein Konkurrenzdenken, kein Konkurrenzkampf. Und man kennt das ja auch von früher, von seinen Stationen. Es gab immer unter den Abteilungsleitern einen Konkurrenzkampf. Das haben wir einfach nicht. Und ich glaube, es gab bis jetzt keinen Punkt, wo wir sagen können, hey, das alleine hätte ich das besser machen können oder alleine wäre ich schneller, erfolgreicher oder ich wäre vielleicht bei XY anerkannter. Also haben wir bis jetzt noch nicht erlebt.
Das heißt nicht, dass wir immer der gleichen Meinung sind, beim besten Willen.
Nee, gar nicht. Das aber muss auch sein. Davon lebt es ja auch.
Genau. Also wir haben irgendwie zum Beispiel total unterschiedliche Herangehensweisen an manche Sachen. Also ich bin dann immer noch der Mensch, was hast du am Anfang, wie oft hast du gelacht, wenn ich einen Block und einen Stift in der Hand genommen habe? Und du irgendwas schnell auf ein Notebook geschrieben hast oder solche Geschichten. Aber das ist auch das Witzige, dass sich das total ergänzt, weil während ich dann immer noch irgendwie das Buch hinter mir aus dem Schrank nehme, um was zu lesen, hast du ein YouTube-Video angeguckt. Ne? Das sind schon so total unterschiedliche Herangehensweisen bei manchen Sachen. Was aber genau auch unsere unterschiedlichen Zielgruppen super gut widerspiegelt, weil wir haben sowohl die Trainees, die finden das total spannend, wenn du mit denen über YouTube-Videos quatscht, und wir haben aber auch die Professoren, wenn wir nicht mal ein Buch in die Hand genommen haben, dann halten die uns für total inkompetent, das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, aber wie gesagt, also es gab, echt gezopft haben wir uns, glaube ich, tatsächlich noch nie.
Ich finde das
in dem Ausmaß, nee.
Also ich finde das auch sehr spannend, was ihr erzählt, weil das so ein Gedanke ist, den ich in der letzten Zeit auch relativ oft hatte, dieses, dass halt unterschätzt wird, welchen Mehrwert es bringt, wenn dieser Austausch da sein kann. Ne? Also auch wenn man natürlich sagt, okay, es teilen sich zwei Vollzeitpersonen eine Stelle, ist das nicht übertrieben. Und gleichzeitig ist der Mehrwert über den Austausch, den ihr habt, über dieses eben mal die Tür zumachen können, gemeinsam reflektieren können, wahrscheinlich so wirkungsvoll, dass es das 15 Mal, 20 Mal kompensiert, dass ihr euch eine Vollzeitstelle, also zweimal eine Vollzeitstelle seid.
Sozusagen. Ja. Die Entscheidung ist ja auch, wenn wir was entscheiden, natürlich, man wiegt alles ab, man guckt, passt das ins Budget, ist das genau richtig, das zielgruppenspezifisch etc., aber manchmal ist auch eine Entscheidung eine Bauchentscheidung. Wenn ich die treffe, schon in meinem Kopf, und wir sprechen drüber, und Jüder trifft die, und man hat den gleichen Weg, ist es auch für uns schöner. Wir haben es beide gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, ich bin alleine, spreche mit meinem Stellvertreter, ich wüsste nie, oder ja, jetzt werden vielleicht manche widersprechen und sagen, doch, der Stellvertreter ist immer loyal und steht hinter, aber ich wüsste nie, irgendwann sägt er an meinen Stuhl.
Ja, braucht schon euch keiner, weil ihr sitzt ja schon beide drauf.
Genau. Ja. Und finanziell, das ist die andere Geschichte. Eine Leiter und ein Stellvertreter verdienen nicht weniger oder mehr im Zweifelsfall. Ne? Und dass wir bestimmte Aufgaben, dass der eine die besser kann als der andere, das machen wir unter uns aus. Wir würden das aber in den seltensten Fällen nach außen kommunizieren, dass einer von uns was besser oder schlechter kann. Das, also von unserem Team wüssten wahrscheinlich die wenigsten, wo unsere Stärken in unterschiedlicher Art und Weise liegen, sondern die würden immer sagen, zusammen sind die stark. Mhm.
Apropos Team, hake ich direkt ein mit dem Aspekt, wenn es um Führung geht und auch die Frage, wie ihr jetzt mit eurem Team umgeht, wie ihr an euer Team rangeht, aber natürlich auch Führung jetzt in Bezug auf die Themen, die ihr vorantreibt. Wie würdet ihr denn da euer eigenes Verständnis beschreiben? Was versteht ihr darunter? Wie seht ihr das? Magst du anfangen, Sven?
Ich glaube, dass da haben wir auch nett drüber diskutiert oder gesprochen. Ich glaube, das Verständnis von Führung kriegt man ja mal immer für sich, oder nimmt man für sich selber mit. Mhm. Weil wir lesen viel, man unterhält sich sehr viel, und wir haben für uns beschlossen, jetzt auch auf mich persönlich auch, ich habe keinen klassischen Führungsstil. Das ist für mich auch, den gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil wir sind so ein unterschiedliches Team vom Charakter her, vom Alter her. Entweder führe ich situativ mit emotionaler Intelligenz, oder ich führe gar nicht. Weil ja, das ist einfach. Anders schaffen wir es auch gar nicht, die Leute zu motivieren und das Team als Team zu führen. Mhm. Das ist für mich halt auch das Verständnis. Ich habe viel kennengelernt und wusste auch, so möchte ich niemals werden. Das ist auch sehr lehrreich gewesen und gut. Aber egal, was man hat, ich lese sehr viel darüber, und dann denke ich mir, ach, heute mache ich vielleicht mal das, wenn die Situation sich ergibt. Es kommt so eine Situation und ich schaue mir diesen Menschen an und sage mir, niemals kann ich so reagieren. Mhm. Und genau das ist das Verständnis von Führen, dass man sich die Person anschaut und weiß, wie kann ich mit der Person umgehen. Mhm. Es ist nicht immer richtig, weil es ist ja auch nur mein Empfinden, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt auf diese Situation ein und lasse vielleicht mal jetzt gerade den Aufgabenbereich weg, weil ich merke, da knackt der Schuh. Aber das ist halt eine Ansichtssache.
Mhm. Spielt da irgendwie auch noch deine Erfahrung aus der Gastronomie mit rein?
Oh ja,
du hast gerade gesagt, große Rolle. Dinge würdest du nicht so machen.
Ja, definitiv, ja. Es ist, ich meine, es ist üblich, ja, es ist ein anderer Ton, ein rauer Ton. Mhm. Das Team ist ein Team, es ist eine Familie, ja, das ist, glaube ich, noch stärker als was man hier erlebt, aber es ist schon arg anders. Und, ja.
Und das sind vielleicht die Aspekte, die du nicht unbedingt mitnehmen möchtest,
genau,
in deine Führungsrolle.
Ja. Genau, das wäre auch fatal. Also,
Stimmt, mit. Manchmal, wenn so ein Team so gar nicht funktioniert, dann sagst du, ich geh jetzt mal rüber und mach Koch.
Ja, aber da hatten wir ja auch recht.
Ich bin jetzt mal kurz Koch.
Ja. Ich glaube, es wäre wirklich nicht angebracht. Das ist schon eine sehr andere Sprache. Mhm.
Ergänzt ihr euch da, seid ihr denn nah beieinander, was euer Führungsverständnis angeht? Wie würdest du deins beschreiben?
Ja, ich darf das gar nicht so sehr ausbauen, glaube ich, dann schlachten mich alle Frauen, weil ich bin irgendwie, ich habe nie klassisch nach Führung gestrebt, muss man ganz klar mal sagen. Ne? Ich bin, mache da auch, glaube ich, sehr viel intuitiv, da ergänzen wir uns auf jeden Fall gut, dass der eine sagt, wie dem anderen Feedback dazu gibt. Und ich glaube, einfach Führung kann man nicht lernen. Wir sehen das ja bei uns tatsächlich auch an unseren Studierenden, die Personalführung noch als Fach haben. Da gibt es die Führungsstile, die werden klassisch gelehrt. Und genau mit dem Verständnis schließen die auch ihr Studium ab. Und auf der anderen Seite leben wir da in unserer schönen New Work Blase, wo es angeblich keine Führung mehr gibt. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und das ist so, dass wir führen unser Team nicht, weil wir es führen wollen, sondern weil wir ein bestimmtes Verständnis davon haben, wie man Projekte abschließt und wie man zusammenarbeitet, wie man Spaß an der Arbeit hat. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass gerade junge Menschen doch noch sehr stark nach Führung fragen, also sehr stark von unserem Wissen profitieren wollen oder sich fragen, wie das tatsächlich auch funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe nie für mich irgendwie gesagt, ich möchte mal irgendwann eine Führungsposition haben. Das hat sich tatsächlich so ergeben. Ich glaube, und auch das, es ist auch viel aus dem Bereich Erziehung, was bei mir in Führung reinspielt. Das ist an ganz vielen Stellen, was sich bestimmt da auch irgendwo ergänzt.
So ein bisschen was, was du auch schon erlebt hast, was gut oder nicht gut funktioniert in der Ansprache von Menschen. Ne?
Also es ist vor allen Dingen, das ist bei uns, glaube ich, auch schon ähnlich. Ich weiß eher, wie ich nicht führen möchte. Ich habe auch schon so viele schlechte Führungen oder einfach Menschen erlebt, die irgendwie nicht auf andere Menschen eingehen. Das ist vor allen Dingen, man kann ja gar nicht sagen, dass es schlechte Führung ist, weil es ist in dem Fall keine. Aber ich weiß eher, wie ich es nicht machen würde, als dass ich jetzt genau sagen würde, so kann ich es machen.
Und wenn ich jetzt euer Team fragen würde und das Umfeld, das mit euch zu tun hat, wie würden die euch wahrscheinlich beschreiben, vermutlich?
Es ist immer schwierig, sowas einzuschätzen, weil das sind ja, das Team müsste ja antworten. Man könnte jetzt sagen, oh, wir wären super. Ich glaube, unser Team sieht uns als, wir haben einen sehr kooperativen Führungsstil, wenn man das als Führungsstil nennen kann. Und ansonsten glaube ich, wir sind hilfsbereit, wir sind immer ansprechbar, weil wir helfen ja auch unseren Trainees beim Lernen, fürs Studium. Ich glaube auch außerhalb der Arbeitszeit, wenn da mal eine Frage kommt, sind wir immer direkt Ansprechpartner.
Es gab so ein paar Punkte, die uns auch gefreut haben, weil wir letztes Jahr, wir hatten am Anfang das Marketingteam, haben das Vertriebsteam noch mit übernommen. Das war schon auch nochmal so ein Knackpunkt. Und viele von denen, die am Anfang wirklich überhaupt nicht geglaubt haben, dass das funktioniert, das haben die uns auch sehr offen kommuniziert, sind im Nachhinein zu uns gekommen, haben gesagt, hey, sorry, dass es so gelaufen ist und gut, dass es jetzt klappt. Und das war natürlich schon, das tut schon auch gut in dem Moment dann.
Auf jeden Fall.
Das waren schon so Punkte. Umgekehrt gibt es keinen, der ständig zu uns kommt und sagt, hey, das macht ihr toll. Davon muss man sich ganz ehrlich mal verabschieden. Das ist aber bei den meisten Sachen im Leben so. Also nach wie vor sind wir vor allen Dingen natürlich auch Ansprechpartner, wenn es darum geht, wie sieht meine nächste Gehaltsverhandlung aus? Kann ich Urlaub haben? Unser Lieblings? Kann ich Ausgleich haben? Kann ich morgen was später kommen? Das sind so die klassischen Punkte, woran man natürlich merkt, dass man das Team führt.
Und aber auch stark an der Weiterentwicklung.
Genau.
Es kommen tatsächlich auch Leute jetzt zu uns aus dem Team, die sagen, ich hab jetzt die Aufgaben lang gemacht, ich bin da auch zufrieden mit, aber ich könnte noch mehr. Das freut uns natürlich und dann können wir wieder den nächsten Schritt einleiten. Weil das ist eigentlich das, was wir versuchen für jeden zu finden, weil die Weiterentwicklung ist für uns einfach immens wichtig.
Und ich glaube, in unserem Team herrscht definitiv nirgendwo Angst. Das ist auch total wichtig. Also es gibt Leute, die haben Respekt vor uns, aber nie auf eine Art und Weise, dass sie sagen würden, ich habe Angst davor, dahin zu gehen, was zu sagen oder was zu fragen.
Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, also auch wenn ich euch jetzt erlebe, ist, dass ihr seid ja divers schon als Führungsteam, ne? Mit eurer Unterschiedlichkeit und vielleicht auch der einen oder anderen Unterschiedlichkeit in der Ansprache der Leute. Und dadurch bietet ihr ja einfach eine ganz andere Möglichkeit, auch ansprechbar zu sein, weil für jeden eine Möglichkeit besteht, sich zu überlegen, wen möchte ich denn jetzt gerade lieber ansprechen? Also mit welcher Art komme ich vielleicht in dem Moment auch besser klar? Du hast vorhin die Professoren gesagt, die gerne das Buch unterm Arm sehen möchten, versus die Trainees, die vielleicht auch mal einfach anders sich unterhalten wollen und auf einer anderen Ebene sich dann bewegen wollen.
Genau.
Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Bandbreite, die ihr bietet, auch eurem Team es sehr einfach macht, sich da zurechtzufinden.
Das hoffen wir mal.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Wenn ihr jetzt mal so an euch und eure Erfahrungen so denkt, was sind denn so die Dinge, wo ihr sagen würdet, die sind euch echt gut gelungen oder die liegen euch nahe, das fällt euch nicht schwer, wenn es ums Thema Führung geht?
Ich glaube, zu motivieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch so unser Steckenpferd, was man hat. Ich glaube, wenn wir ein Projekt starten, dann sind wir Feuer und Flamme. Wenn ich jetzt das auf mich münze, ist es das immer, was ich immer früher wie jetzt immer versuche zu vermitteln, zu verkörpern. Auch wenn ein Projekt vielleicht mal nicht so gelingt, wie man es gern hätte, ich bin trotzdem immer Feuer und Flamme dafür und kann die Leute dann mitreißen.
Und was macht ihr dann? Wie bist du, wenn ein Projekt nicht gelingt?
Ich würde nicht sagen enttäuscht, weil enttäuscht wäre das falsche Wort. Natürlich ist man im ersten Augenblick nicht so glücklich, dass es nicht, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil für mich ist immer das, was ich nicht mache, obwohl ich es machen möchte, ja, es war ein bisschen verdreht, aber es ist immer für mich dann fatal, wenn ich es nicht durchsetze oder gar nicht starte. Ich bin tatsächlich aber auch ein sehr sprunghafter Mensch, das muss man einfach sagen. Ich starte gerne vieles und dann verteile ich das auch gerne, weil dann merke ich dann, ach guck mal, die Leute sind motiviert, die sind jetzt gerade da drinne, dann machen wir es, dann sage ich, jetzt können wir das nächste machen. Ich komme aber immer wieder auf den Punkt zurück. Mhm. Und dann ist das ist halt für mich einfach das Schönste, dann sehen, dass die Leute genauso, hey, wir machen jetzt das wieder und das ist das neu und ach komm, das machen wir. Das ist einfach das Schönste überhaupt.
Mhm. Ja, klingt auch toll, muss ich sagen. Was würdest du sagen, was gelingt dir gut? Was ist so...
Und ich glaube, diese Sache mit dem Motivieren, es gibt ja auch große Diskussionen darüber, ob man überhaupt motivieren kann oder ob das Team nicht schon von sich aus motiviert ist. Wir glauben schon, dass man motivieren kann oder dass man tatsächlich eine Mischung aus Vorbild und Entfacher sein kann. Also das macht schon viel aus, wie wir da präsent sind. Das merken wir schon immer, wenn wir länger nicht da sind oder wenn wir unterwegs sind, dass die uns schon auch gerne dabei haben, dass wir was gemeinsam machen. Was mir gut gelingt. Ich glaube tatsächlich irgendwie mit dem Team auf Augenhöhe in allen möglichen Belangen zu sprechen. Also wenn man sich, wir machen das, sind tatsächlich die Sachen, noch 2 Tage vor Weihnachten hinsetzt und noch für den 3. Versuch in Statistik übt, dann hat man als Führungskraft, glaube ich, einfach nochmal so ein anderes Bild bei denen. Ne? Das ist nicht immer nur dass es immer nur um die nächste Zielzahl und um das nächste fertige Projekt gehen muss, sondern dass es wirklich uns um die Menschen geht. Wir versuchen immer wieder, uns die auch einzeln zu schnappen und zu überlegen, so wie geht's für dich weiter. Ich glaube, der eine oder andere findet das anstrengend. Die würden auch mal gerne einfach da sitzen und sagen, ach, weißt du, ich kann den Job auch noch 30 Jahre machen. Das wäre nie unser Ding. Also das ist das... Ich glaube, da hast du mich auch in vielen Sachen echt angesteckt, mit dem wir können immer noch was Neues machen. Ich denke manchmal auch, meine Güte, weißt du, meine Große macht gerade Abitur, es passiert irgendwie dauernd was Neues. Ich könnte auch mal einen Tag nur am Schreibtisch sitzen. Aber spätestens, dann kommt Sven, 2 Tage später ist es ja langweilig. Ja. Aber umgekehrt, das zeichnet uns, glaube ich, beide aus, ist tatsächlich irgendwie, ja, uns gegenseitig dann auch immer wieder zu motivieren und einfach diese Lust total auf was Neues zu haben. Ich habe noch nie oder lange nicht so viel gelernt wie in den letzten 3 Jahren.
Ja, bei deinen Stärken ist es, finde ich, halt auch, dass du die Leute zum Umdenken anspornst. Das merkst du halt auch im Team stark. Das ist dann auch, wenn du dann, auch bei Statistik, dann doch nochmal zu sagen, ach, okay, ich muss die Klausur nicht nur bestehen, sondern man kann es ja verstehen, es macht doch dann Spaß. Mhm. So zieht sie das ja auch auf die Projekte ab.
Also, was du gerade schilderst, klingt für mich so ein bisschen nach, dafür zu sorgen, dass der Gesamtzusammenhang irgendwie klar sein kann. Ne? Für Projekte, warum machen wir das Projekt, wozu trägt das bei, was passiert, wenn wir mit dem Projekt erfolgreich sind, genauso wie wofür ist Statistik denn da? Was bringt es dir, diese Klausur zu bestehen, nicht nur die Klausur zu bestehen, sondern auch noch einen Schritt weiter was verstanden zu haben, wenn es um Statistik
geht. Ja, genau, wobei dann eigentlich der größte Erfolg in Sachen Führung ist, dass wir das jetzt machen, was wir zusammen machen, weil du sagst, es ist jetzt tatsächlich auch wieder nicht nur ein Job.
Das auf jeden Fall, ja. Das hätte ich auch nicht gedacht.
Es ist nicht nur ein Job, genau.
Ja. Das war es früher nicht und jetzt ist es wieder nicht und ich bin echt froh darüber.
Ja. Was ist für dich der wichtigste Unterschied, sagen zu können, das ist nicht nur ein Job?
Der wichtigste Unterschied ist tatsächlich, für mich ist die Arbeit keine Arbeit. Mhm. Ich stehe morgens auf und weiß, was ich mache. Und ich mache es gerne. Und ich komme nach Hause, spiele mit der Kleinen. Wenn meine Frau dann die Kleine ins Bett bringt, dann lese ich dafür und habe wieder was Neues. Oder da tauschen wir aus, dann geht das Telefon und sagt, hier, ich habe noch was. Und dann, man verbindet das nicht mehr, oh, ich muss mir jetzt arbeiten. Mhm. Ist jetzt vielleicht bald der 25. Ich stell ihn drauf. Ja, das hat man ja auch genug, die kennt man auch, aber ich weiß nicht, überall, wo man hinschaut und alles, man verbindet das. Und solange, solange ich das Gefühl habe, dass ich Spaß daran habe, dass es eine Freude ist, ist das für mich nie Arbeit.
Mhm. Sehr cool. Ich habe euch gefragt, was euch gut gelingt. Ich würde natürlich auch gerne wissen, was euch vielleicht nicht so sehr liegt in eurer Führungsrolle, wovor ihr euch, wenn ihr es könntet, drücken würdet, aber es gehört halt immer dazu. Was sind das für Aspekte bei euch?
Manchmal ist es, wir haben gesagt, wir sind, also, du nennst es sprunghaft, ich finde, wir sind vor allen Dingen auch sehr schnell. Wir können, glaube ich, auch sehr dominant sein und Leute überrennen mit unserer Art, ne? Weil wir dann auch im Doppelpack auftreten und dann zu zweit schon wieder eine Idee haben und noch eine Idee haben. Und wir werden hoffentlich nicht immer nach außen, aber wir werden schon auch ungeduldig, wenn wir was sehr oft erklären müssen. Und wenn ein Projekt daran scheitert, dass jemand anders vielleicht nicht genauso viel Herzblut und Energie da reinsteckt wie wir selber. Das heißt nicht, dass man nichts falsch machen darf oder dass es nicht mal daneben gehen darf, aber wenn man merkt, irgendwie es wird liegen gelassen oder jemand anders findet das nicht wichtig, da bin ich schlecht dran, das zu akzeptieren. Da werde ich auch, kann ich auch sauer werden. Mhm. Und das andere ist, ich glaube, woran wir immer arbeiten, was wir uns eigentlich auf die Fahne schreiben und denken, woran wir sehr gut sind, ist Kommunikation. Und manchmal merken wir an uns selber, dass man daran nie genug arbeiten kann. Weil wir können auch mal 3 Stunden im Büro uns anschweigen, weil vorher irgendwer was Falsches gesagt hat.
Okay, das kann man sich dann ja schön vorstellen. Also jeder hinter seinem Computer und eisige Stimmung im Büro. Wie muss ich mir denn die wütende Julia vorstellen?
Wie möchtest du die
vorstellen? Oh, ich muss da immer sehr aufpassen, weil ich lasse das tatsächlich ganz selten im Büro raus. Hm. Ich laufe immer Gefahr, das abends zu Hause rauszulassen. Wenn ich dann zu Hause über den Teenie-Haufen falle, dann muss ich echt immer aufpassen, dass ich das nicht zu Hause rauslasse. Da ist ganz gut, dass wir dann echt die Tür zumachen können und das gegenseitig kurz einmal ablassen. Und nee, ich versuche das trotzdem sachlich zu sagen. Ich versuche aber schon zu fragen, warum es so ist, dass jemand irgendwie nicht genauso viel Herzblut da reinsteckt. Ich muss aber dann auch aufpassen, dass ich nicht den einen oder anderen vielleicht dann doch so ein Anführungszeichen aufgebe und mir denke, okay, der ist es dann einfach auch nicht, in den ich so viel Energie reinstecken möchte.
Also da immer wieder sich selber sein eigenes Vorurteil nochmal in Frage zu stellen, was man gerade versucht, sich zu bilden von der Person.
Ja. Also es ist auch manchmal tatsächlich eine Achterbahnfahrt. Ne? Wir haben schon ein paar Menschen, da gibt es schon so manchmal, dass man denkt, der eine Tag ist super, der nächste ist wieder nicht so gut. Aber so sind halt Menschen, ne? so bin ich auch. Die werden mich auch nicht jeden Tag toll finden.
Muss man dazu sagen, Sven hat gerade mit den Achseln gezuckt. Wie ist es denn bei dir? Wofür drückst du dich oder würdest du dich drücken, wenn man es dir erlauben würde?
Ja, das ist für mich tatsächlich eine schwierige Frage, weil drücken heißt ja mal tatsächlich, dass ich etwas nicht gerne mache. Und ich wüsste es auch, Anni wüsste ich nicht. Ich glaube immer, es kommt auf die Situation an, aber ich freue mich halt auch nicht davor, einem zu sagen, was nicht gut gelaufen ist. Mhm. Oder weil ich auch weiß, das Gespräch wird nicht gut. Weil es gibt vielleicht im Personalgespräch oder im Feedbackgespräch die Wende, wo mein Gegenüber das nicht so sieht, wie wir das wahrgenommen haben. Mhm. Das ist, ich glaube, ja klar, wenn man könnte, würde man sich aber drücken, aber ich finde das halt nicht schlimm. Mhm. Ich finde einfach, das gehört dazu, weil auch das ist ein Lernprozess für mich. Also ich lerne auch aus jedem Gespräch noch. Ich würde niemals sagen, dass ich am Ende bin. Und ich glaube auch, der Gegenüber lernt genauso dann. Mhm. Das ist einfach, es ist eine unschöne Situation, aber ist lässt sich nicht vermeiden.
Ja. Ich habe gerade so den Gedanken im Kopf, oder die Frage, ob es manchmal vorkommen kann, dass dadurch, dass ihr zu zweit seid und ihr ja immer die Möglichkeit habt, euch miteinander auszutauschen, was ein grandioser Vorteil ist, gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass dann manchmal die Dinge in eurem Kopf so unfassbar klar sind, dass man gar nicht mehr so dran denkt, dass auch in andere Richtungen klar zu kommunizieren. Ist das was euch passiert oder würdet ihr sagen, das ist nicht ein Thema?
Ich glaube, das ist eher bei den strategischen Sachen, wo das vielleicht nicht so wichtig ist, das immer sofort zu kommunizieren. Das ist auch so ein bisschen die Frage, wir dürfen ja auch nicht immer alles direkt kommunizieren. Ja. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Nee, wir versuchen das eigentlich genau nicht zu machen, sondern wir versuchen eigentlich viel zu erklären und gegenseitig auch. Es gibt so Momente, ja, und ich glaube, das ist auf der anderen Seite das, was viele dann auch im Team fasziniert. Wir können uns tatsächlich im Meeting angucken und der eine weiß, was der andere denkt. Das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber wenn wir uns dann angrinsen, dann wissen diejenigen, die schon länger mit uns arbeiten, schon immer, ach nee, die haben schon wieder irgendeinen Plan. Ja. Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie sehr derjenige, der uns gegenüber sitzt, auch etwas wissen möchte. Manche nutzen das ja so auch als Ausrede, zu sagen, ach, die zwei machen eh ihr Ding. Mhm. Aber kann natürlich passieren, hast du völlig recht. Ne? Also ich möchte mich da nicht von freisprechen.
Ich glaube, die Schwäche der anderen ist dann, wenn wir in den Gesprächen sind, und unser Gegenüber sagt etwas und wir sind sowieso schon in diesem Prozess, wo wir sagen, wir müssen wieder was verändern, dass wir das dann aussprechen, dass wir uns dann, das ist ein kleiner Schlagabtausch, dann können wir das so schieben, machen wir das so und der Gegenüber denkt sich dann vielleicht in diesem Augenblick, soll ich vielleicht rausgehen? Aber wir geben gerne viel Preis und ja. Ich glaube, manche Sachen sagen wir auch schon gezielt. Ja, das Faszinierende ist, manche Sachen dürfen wir nicht sagen, was wir natürlich dann auch selber sehr, sehr schade finden, weil wir würden gerne alles preisgeben, damit auch jeder genau weiß, wie die Fahrt losgeht. Mhm. Aber manche Sachen sind ja einfach, dauern halt auch in der Strategieentwicklung etwas zu lange und ja. Man kennt ja auch den Flurfunk, deswegen sollte man manche Sachen wirklich erstmal austüfteln.
Wir sind trotzdem im System, ne? Das ist immer diese Sache. Wir sind in unserem Bereich sehr autark, aber.
Seid ja trotzdem Teil eines Ganzen.
Ja.
Klappt Rahmenbedingungen.
Und das Ganze tickt tatsächlich an vielen Stellen ganz anders, als wir ticken.
Mhm. Sehr, sehr viel Potenzial für Reibungen, würde ich sagen.
Ja.
An der einen oder anderen Stelle. Ja. Was ist denn so für euch? Ihr habt ja beide, finde ich, sehr, ungewöhnlich ist falsch, aber nicht vielleicht den ganz klassischen Weg in eine Führungsposition. Julia, die sagt, eigentlich wollte ich da gar nicht so wirklich hin. Und Sven mit seinem Hintergrund in der Gastronomie, der da auch ein bisschen unfreiwillig reingerutscht ist in eine andere Laufbahn. Wer oder was hat euch denn so auf eurem Weg inspiriert, wenn es darum geht, mit Menschen umzugehen, Menschen zu führen, Themen voranzutreiben? Was sind so eure Inspirationsquellen gewesen?
Schwein. Oh, ich glaube, eine Quelle gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die Berufserfahrung macht das aus, dass die Menschen, die man erlebt hat, ich habe auch damals schon, hatte ich auch schon Personalverantwortung. Und ich glaube, man lebt dadurch, dass man jeden Tag immer Menschen zu tun hat. Und das hat uns einfach, also das hat mich vor allem auch herangetrieben, immer zu lernen. Das ist ein riesen Lernprozess. Wie gesagt, der mit Sicherheit auch, der ist erst mit der Rente zu Ende.
Vorher, wenn überhaupt.
Im HR-Bereich dann tätig bin. Aber Inspiration, ja, man liest viel. Das auf jeden Fall. Man schaut halt, man guckt halt. Ich glaube, die Eltern spielen auch eine große Rolle dabei. Wie man von zu Hause aus das kennt, welcher Ton er herrscht und ja, was man alles mitbekommt. Aber jetzt eine klassische, ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, das ist so möchte ich werden.
Perfekte Vorbild habe ich auch auf keinen Fall.
Und, gibt es das perfekte Vorbild?
Ich glaube dann, es würde uns nicht auszeichnen, wenn das nur eine Sache wäre, weil das ist ja schon immer unsere Schwierigkeit. Sind wir Marketing oder sind wir HR? Machen wir unseren Hauptjob? Machen wir noch unseren Nebenjob? Wir haben irgendwann auch mal drüber geschrieben, wir haben über so viel geschrieben, über die vielen verschiedenen Rollen, die man hat. Ich gehe nach Hause und dann schmeiße ich die Business-Klamotten weg und dann ziehe ich eine Jogginghose an und dann bin ich Mutter und dann bin ich, weiß ich nicht, Putzfrau und dann gehe ich zum Sport. Da gibt es ganz viele Sachen, die mich irgendwie prägen und ich glaube, das Wichtige ist aber dann doch auch, wenn man Führungskraft ist, auch sich für sich selbst einfach sein eigenes Bild gemacht zu haben und in sich selbst auch so in sich zu ruhen. Das würde, glaube ich, als Beschreibung auf keinen von uns passen, weil wir irgendwie total unstet und beweglich sind, aber irgendwie doch irgendwie so ein inzwischen ein relativ gutes Bild von uns haben. Aber es macht halt auch irgendwie die Vielfalt aus. Ne? Ich würde auch keinen Teil von dem, was ich da mitgemacht habe, auch mit 4 Jahren Elternzeit, wo heute irgendwie jeder sagt, oh, das kann man gar nicht mehr machen. Ich würde kein Stück anders machen. Mhm. Hat alles so zu dem Zeitpunkt gepasst, wo es gerade war. Und du, Führungskraft warst du halt schon, ne?
Ja.
Ja.
Wenn man das dort nennen kann, ja. Ja.
Also du durftest anderen sagen, was sie tun sollen in deinem alten Umfeld in der Gastronomie.
Genau.
Ja.
Das war dann doch, ja, Verantwortung mit Einkauf, Budgetverantwortung etc. Ja.
Ja.
Das schon.
Was war denn so für euch jeweils die, sagen wir so, größte Herausforderung, die ihr bisher für euch erlebt habt? Jetzt vielleicht ein bisschen im Aspekt Führung, aber eben auch so auf dem Weg dahin, wo ihr heute seid und wie es euch geprägt hat.
Also bei mir war es hier ganz klar, aus dem Team heraus dann die Rolle einzunehmen und mein Gesicht zu wahren und auch genau den Ansprüchen gerecht zu werden, die verlangt werden. Mhm. Das war für mich die größte Herausforderung, weil ja, aufgrund der Situation, dass es dann sehr chaotisch ablief, wusste man ja auch, okay, das wird bemängelt, das wird bemängelt, das wird bemängelt, das müsste sich ändern. Also man hatte ja schon sehr viele Anforderungen, dann diese Marketingabteilung zu übernehmen oder zu führen, zu leiten. Das war für mich die größte Herausforderung. Da habe ich auch sehr lange gebraucht, um darüber nachzudenken. Mhm. Meine, alle Kollegen oder ja, haben dann gesagt, bitte mach das. Sie haben mich auch angesprochen. Ich habe es auch am Anfang auch tatsächlich verneint, als das erste Mal auf den Tisch kam. Aber da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen gehabt. Mhm. Weil ich genau dafür den größten Respekt vor hatte. Einfach da zu versagen und die Leute unglücklich zu machen und das dann nachher sagen, ja, toll. Man hat es nicht hinbekommen.
Das ist schon auch ein sehr hoher Anspruch dann an dich selber auch.
Vor allen Dingen, zumal ich ja auch wirklich als Umschüler reingekommen bin und man einfach sagen muss, ich war selber noch in meinem Prozess, in meinem Umstellungsprozess zu sagen, wo geht mein Weg hin?
Was hat dir denn geholfen damals? Wie bist du mit der Herausforderung und mit dieser vielleicht auch ein bisschen Anspannung dann umgegangen?
Ja, natürlich der familiäre Background, also meine Frau hat mir da sehr viel geholfen, meine Eltern, mein Bruder damals und dann natürlich auch ganz klar, Julia, die Gespräche und zu sagen, für mich war es der ausgegebene Grund, ich habe zu Julia gesagt, wir machen das gerne also komplett zusammen, gemeinsam und ich habe keine Lust mehr auf Konkurrenzkampf. Und ja, ein Lächeln, ja super, das passt. Das war für mich so, okay. Und ich wusste ganz genau, wer ist angesehen in der Hochschule. Mhm. Weil ich habe auch genau gesagt, ich habe auch davor größten Respekt vor Professoren etc., weil ich halt woanders herkomme und wo jemand sagt, Quatsch, was soll das? Und das war der Weg, wo ich gesagt habe, okay, dann machen wir das jetzt auch gerne zusammen. Und ich sage jetzt ja und das wird mein neuer Job.
Cool. Wie war es bei dir, Julia? Was würdest du sagen, war so deine größte Herausforderung?
Tatsächlich ab dem Moment, als wir gesagt haben, ja, wir machen das, nämlich dann ging der eigentliche Kampf erst los. Also zum einen war es für mich wirklich die Überlegung, gehst du raus aus der Teilzeitstelle? Ich durfte arbeiten so ungefähr wann und wo ich wollte. Klassische Rolle, ich habe zu Hause den Job natürlich gemacht. Ich hätte nicht arbeiten müssen, ich hätte nicht Vollzeit arbeiten müssen. Das war so ein bisschen die Sache, boah, tust du dir das jetzt wirklich an, Vollzeit? Und bei einem Team, bei dem relativ klar war, dass die mich erstmal nicht akzeptieren würden, muss ich mir das tatsächlich irgendwie alles nochmal geben, so ein bisschen tatsächlich raus aus der Komfortzone. bei mir kam dann eher von außen, von meinem Umfeld, von meinen Eltern her, so wie das klassischerweise bei ganz vielen Frauen und wahrscheinlich ist, entweder du arbeitest nicht, dann heißt es, boah, hast du dein ganzes Studium hingeschmissen, oder es heißt, oh, wie viel arbeitest du eigentlich, das kann doch alles nicht gut sein. Und das war der Moment, wo bei mir ganz viele gesagt haben, musst du das jetzt auch noch machen, brauchst du das irgendwie? Und irgendwann zu sagen, ja, das mache ich jetzt, ich finde es total gut. Und zwar irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund, wie gesagt, den können wir auch nach wie vor nicht beschreiben, klar, das funktioniert und das wird laufen, aber es war dann irgendwie auch noch dieser bürokratische Kram, der hinterher kam, also zu sagen, ne, es hat lange gedauert, einfach zu erklären, wir möchten diesen Job mit gleichen Verträgen, mit gleichen Gehältern machen, obwohl wir einen total unterschiedlichen Hintergrund haben, weil wir einfach den gleichen Beruf machen und weil wir gleich viel Arbeit machen. Und das war echt so ein Kampf, wo ich zwischendurch gedacht habe, boah, das hätte ich mir echt nicht antun müssen und das macht auch echt keinen Spaß, weil es auch mit unfairen Waffen teilweise ablief, muss man ganz klar sagen. Da sitzen Leute an einem längeren Hebel, das ist definitiv so, bis wir das zum Ende durchgesetzt hatten. Mhm. Und ja, es dauert halt eine Zeit, bis sich dann der Erfolg auch einstellt. Der hat sich Gott sei Dank eingestellt. Mhm. Wir haben echt ein sehr gutes erstes Jahr hingelegt. Insofern war es dann irgendwann alles gut. Aber immer wieder tatsächlich der Respekt davor, was ist, wenn mir das alles jetzt vor die Füße fliegt und hast du das echt noch gebraucht? Ja.
Und jetzt im Moment, was würdest du sagen? Hast du das alles echt noch gebraucht?
Ja, jetzt kriege ich die Nase nicht voll, ne? Ja, das definitiv. Wir wussten tatsächlich an vielen Stellen ja nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Und das war so ein bisschen Glaskugel lesen. Und hätte, das ist das, was wir eben schon mal gesagt haben, hätte uns jemand gesagt, wo wir heute stehen. Das haben wir uns am Anfang, glaube ich, so einmal die Woche haben wir uns hingesetzt und gedacht, hättest du gedacht, dass das passiert? Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Und das ist tatsächlich noch oft passiert. Und es ist beim besten Willen nicht alles glatt gelaufen in den letzten 3 Jahren. Wir hatten irgendwie nicht nur super glanzrosa Zeiten, aber ich glaube, wir würden es tatsächlich genauso wieder machen.
Jetzt kriege ich die Nase nicht voll, finde ich ein total schönes Stichwort, weil das ja auch gerade schon bei Sven rausklang mit diesem so und dann halt ganz viele Projekte auf einmal starten. Und jetzt habt ihr ja, weil es ist ja nicht ausfüllend, wenn man sich so eine Führungsposition in Vollzeit teilt, habt ihr ja noch parallel noch ein Projekt gestartet mit eurem Netzwerkblog Doppelspitze. Wollt ihr da ein bisschen was zu erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr das jetzt auch noch ins Leben gerufen habt?
Ja, das war tatsächlich am Anfang ein ganz blöd, ein Projekt gegen in Anführungszeichen oder für unser Team. Also auf der einen Seite haben wir angefangen, wir schreiben beide echt gern, das hat sich so entwickelt. Du warst noch im Studium, hast eigentlich gesagt, irgendwie, was hast du immer gesagt, deine Eltern würden nie glauben, dass du mal lesen und schreiben kannst.
Und haben dann immer gesagt, hab niemals studieren, bloß ja. Nicht.
Und haben dann aber ja festgestellt, Wahnsinn. Dass wir an einer ganz blöden Stelle in der Hochschule hängen, wir haben nämlich beide keinen Titel. Und sobald man keinen Titel hat, kann man auch eigentlich nicht schreiben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schreiben wir halt für uns. Und so ist tatsächlich dann erstmal unsere Website entstanden. Und irgendwann kam dann die Idee zu sagen, wie kann man eigentlich sowas publik machen? Und haben dann gleichzeitig unseren Twitter-Kanal mit dem Twitter-Kanal der Hochschule gegründet und haben gesagt, so, wir gucken mal, wer mehr Follower schnell hat. Ja, und das haben wir um Längen geschlagen und haben einfach gemerkt, dass ja, auf sozialen Netzwerken, ich komme ja, bin ja tatsächlich eigentlich eine Generation, die noch nicht damit aufgewachsen ist, du stärker, aber auch nicht der super Social Media Junkie, haben dann irgendwann festgestellt, dass das wirklich ein cooles Netzwerk ist, dass das Spaß macht, sich da auszutauschen, dass es eine ganz neue Art von Lernen und von Bildung ist. Und das war so, dass es ist jetzt fast ein Jahr her, dass wir Doppelspitze, also dass die Website gestartet ist. Genau. Was wir in der Zeit gelernt haben, das hat irgendwie die 2 Jahre davor tatsächlich einfach nochmal getoppt. Und ja, macht super viel Spaß. Und dann kam irgendwann auch wieder so diese Geschichte, ey, ich kann mein eigenes Ding machen, das kommt ja tatsächlich stärker von dir. Und ich bin auf eine ganz andere Art und Weise sichtbar.
Mhm. Erzählt mal jemandem, der das vielleicht nicht kennt, das Projekt, was genau passiert auf eurem Netzwerkblog Doppelspitze?
Das Ziel vom Netzwerkblog war oder ist immer noch, Wissen auszutauschen, weil das ist das, was wir am Anfang auch hier, glaube ich, auch öfters gesagt haben, wir lesen viel. Und schade ist aber einfach, wenn das, wenn einer was postet oder schreibt und streut das nicht. Weil da ist das einfach, wir kommen ja aus dem Marketing, wir haben einen riesen Streuverlust, wir wissen auch ganz genau, es werden, glaube ich, pro Tag über 240.000 Blog-Einträge nur hier im Umkreis hochgeladen. Das ist einfach total Wahnsinn.
Eine erschreckende Zahl, wenn ich das jetzt mal so
sehe. Es schafft ja keiner zu lesen. Und, und wir fanden das einfach total schade und haben gesagt, eigentlich müsste es eine Plattform geben, die das teilt. Wo es auch, wo man einfach sagt, man verbindet sich, man tauscht sich aus, man kommentiert, man streut das in seiner Community. Und ja, das steckt einfach dahinter. Wir haben gesagt, wir möchten, dass es gefunden wird, dass es gelesen wird und dass es halt einfach eine Basis ist, wo man sagt, ah, da kann man rundherum zu vielen Themen einfach was nachlesen, weil es gibt viele Blogs, die sind speziell und das haben wir gesagt, das wollen wir einfach nicht. Das ist bei uns einfach, ja, bunt. Mhm. Und das ist einfach der Gedanke, der dahinter kam, weil wir gesagt haben, das war so, hast du das gelesen? Nee, wo ist denn das? Ja, das war ja der Tweet, ja, der Blog, ja, ich habe den markiert, ah, Gott sei Dank, weil wir unseren Account ja teilen. Der nächste, hast du das gesehen? Nee, ist das nicht. Ja, dann musst du auf den Blog gehen. Ja, warum ist das nicht alles mal zusammen? Das ist einfach der Gedanke, weil man sich dann auch, man tauscht sich aus, man kommt in eine Diskussion, das ist einfach sehr schön.
Es klingt ein bisschen wie der so ein bisschen egoistisch getriebene Wunsch, alles, was einen selber interessiert, auf einer Plattform zusammenzuführen.
War ein bisschen so.
Auffindbar zu machen.
Genau. War tatsächlich so. Wir haben am Anfang immer überlegt, oder wir haben auch oft festgestellt, es gibt so viele Closed Shops auch in dem Bereich, ne? Also auch im Managementbereich, wenn man dann irgendwann. Will jetzt irgendwie, jeder weiß, was so die Top 10 sind, wo man, welche Blogs irgendwie gelesen werden oder welchen Zeitschriften man auch veröffentlichen kann. Und wir haben dann festgestellt, es gibt einfach so viele coole Beiträge von Menschen, die einfach so kein Gesicht haben und denen halt auch ein Gesicht zu geben. Es gibt genug Zeitungsartikel, die man liest, wo man denkt, meine Güte, wie hat der das in die Zeitung geschafft? Weil der Artikel ist halt null interessant, der ist null spannend, aber der Typ hatte einen Namen und der hat am besten auch noch einen Titel davor. Und das ein bisschen stärker zu öffnen, weil wir finden, der Bildungsbereich in Deutschland ist wirklich immer noch total hierarchisch geprägt. Der ist wenig offen für neue Ideen, für neuen Input. Und es gibt immer nur entweder diese Management-Elite mit irgendwelchen Konferenzen, die man vom Beitrag her schon kaum bezahlen kann. Oder es gibt halt die kleinen Barcamps. Und irgendwo dazwischen, das stärker zu verbinden und stärker durchlässig zu machen, das wäre irgendwie schon so ein Wunsch. Ich meine, du hast es am eigenen Leib erfahren. Ne? Klar, Bachelor-Master machst du auch aus eigenem Interesse, aber an der Hochschule hieß es auch, ohne Bachelor-Master kommst du hier mal gerade gar nicht.
Ja.
Zwar, als wir letztes Jahr die Leitung Business School übernehmen sollten und es hieß, Entschuldigung, aber ohne Studienabschluss. Und ich dachte, meine Güte, ist das ein altes, verstaubtes System. Der Typ macht einen geilen Job, also der braucht keinen Mastertitel.
Sehr cool. Ich kann auch nur jedem empfehlen, auf den Blog drauf zu gehen, wenn man ihn noch nicht kennt. Und die, die ihn kennen, gucken, glaube ich, sowieso regelmäßig drauf, weil sich da unfassbar viel tut. Und viele von den Themen, die ihr da so zusammentragt, haben ja auch mit Arbeit, mit Führung, mit so diesem gesamten Verständnis, was glauben wir, wie die Welt in Zukunft aussehen kann und wird. Was ist denn so eure Idee? Was glaubt ihr, wo sich das hinentwickelt mit Führung, mit Zusammenarbeit, all diese Dinge? Was ist so eure Vermutung?
Ja, ganz ketzerisch gesagt, es wird sich nicht so viel ändern, wie wir das alle erhoffen. Also das ist einfach die Meinung, die wir vertreten. Manche Silos werden aufgebrochen, ja, aber Führung wird immer benötigt. Und das haben wir selber hier auch gemerkt, weil wir haben nämlich auch dieses Projekt ja gestartet, also davon haben wir auch geschrieben, wir haben die Teamleiter oder junge Menschen zum Teamleiter ernannt, um zu gucken, so raus, wir haben eine flache Hierarchie und schaut einfach, ihr dürft mit Entscheidungen treffen. Wir haben das Budget offengelegt, mal mit zwei, drei Leuten zu gucken, wo würdet ihr was machen. Und immer wieder kamen zu uns, wurden gefragt, wie würden wir das machen und sagen, entscheidet doch, nein. Und ich glaube einfach, das ist nach wie vor, dass eine Führungskraft benötigt wird, weil man kann nicht alles aus der Hand geben und sagen, es läuft jetzt flexibel, es läuft jetzt agil, wir können jetzt machen und tun, was wir wollen, weil wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen.
Also gewisse Strukturen und Rahmenbedingungen werden weiterhin auch Mehrwert bringen.
Ja, die werden halt nicht benötigt, da wird nach gefragt. Das ist einfach der Punkt. Es ist nicht so, dass wir sagen, man braucht die. Nein, es wird nachgefragt. Und ich glaube einfach, dass dann, wenn der Mitarbeiter danach fragt, dann sollte man ihm das auch geben, weil was bringt mir die Flexibilität, wenn ich nicht weiß, wo bin ich, wo schwebe ich denn jetzt gerade?
Menschen ticken einfach zu unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die finden es absolut nicht erstrebenswert, selber Entscheidungen treffen zu müssen in ihrem Job. Die haben wir bei uns auch erlebt. Also wir haben ganz am Anfang gesagt, wir machen jetzt einfach mal alles anders. Mit dem Ergebnis, dass wir nach 3 Wochen gesagt haben, Gott, wir haben alle Menschen überfordert. Die wollten einfach alle gar nicht alles anders machen. Also diejenigen, die wir als neue Führungskräfte einstellen oder als Management-Nachwuchs, die kommen aus einem total hierarchisch geprägten Schulsystem, die kommen aus einem hierarchisch geprägten Studiensystem und dann sollen die plötzlich selbst entscheiden. Hat ja keiner gelernt unterwegs irgendwie. Und das macht es natürlich uns einfach und insofern würden wir vielen Menschen wünschen, sie würden nicht mehr nach irgendwelchen alleinigen Führungssystemen, sondern tatsächlich nach so Teamführungsmodellen streben. Es ist viel einfacher zurzeit zu entscheiden und das heißt nicht, dass ich mich das allein nicht traue, sondern dass ich einfach sage, sag mal, ist das eigentlich nur meine Meinung gerade oder ist es vielleicht auch eine Meinung, die weitertragen würde? Und das würde es einfacher machen im Team, als immer nur alleine dazustehen und für was einzustehen.
Das macht Entscheidungen ja wahrscheinlich auch valider und tragfähiger für den Rest, wenn nicht eine einzelne Person das entscheidet, sondern eben ein Team oder mehrere zusammen.
Ja. Gleichzeitig muss man sich auch stärker hinterfragen als Mitarbeiter, wenn das zwei oder drei Leute nun schon richtig finden, dann liegt es vielleicht doch an mir, dass ich es selber falsch finde, weil Führungskräfte ja auch oft diejenigen sind, also wir merken das ganz oft, es läuft ja alles super in unserer flachen Hierarchie, wenn alles gut läuft, aber die schwierigen Sachen werden ja doch wieder nach oben abgeschoben.
Dann klingt das Telefon, dann kommt die Mail.
Ja.
Vielleicht mal bitte.
Also die Führungskraft kann ja nicht diejenige sein, die immer schuld ist. Ja. Und in diesen ganzen Änderungsprozessen kann auch nicht immer die Führungskraft diejenige sein, die sich alleine ändern muss. Das ist das, was wir diese Woche gesagt haben. Also Veränderung muss halt jeder irgendwie mal kurz erstmal sich selbst an die Nase packen. Das wäre, also so ein Wunsch wäre tatsächlich, oder wir würden uns tatsächlich vielen Menschen wünschen, dass es für sie auch so gut funktionieren würde, wie bei uns das funktioniert. Das ist ja bestimmt nicht selbstverständlich und das hat nicht nur was damit zu tun, dass eine Organisation geteilte Führung zulässt, sondern es hat was auch damit zu tun, da müssen auch Menschen zusammenpassen. Also das klappt wahrscheinlich auch nicht per Stellenausschreibung. Wir suchen zwei Leute, die wir jetzt...
die wir zusammenschmeißen können.
Genau, die wir zusammen
sie packen. Sie teilen sich eine Stelle.
Sie kennen sich noch nicht, aber sie werden sich eine Stelle
Sie werden sich kennenlernen oder auch nicht.
Jetzt der eine oder andere denkt es jetzt an, oh, neues Geschäftsmodell.
Das Assessment Center für Doppelflug.
Richtig,
das ist
also,
das neue Geschäftsmodell.
Das ist dann der Ableger von Parship,
ja. Ja, genau. Parship für Führungspositionen finde ich auch ein interessanter Aspekt.
Ja.
Aber das schließt mich gerade direkt zu meiner, ich glaube, fast vorletzten Frage. Nämlich der Frage, was würdet ihr jemandem empfehlen oder mit jemandem teilen, der auf euch zukommt und sagt, hey, ich stehe vor der Frage, ob ich mir mit jemandem eine Führungsposition teile oder nicht. Was würdet ihr da empfehlen? Was würdet ihr vielleicht an Erfahrungen demjenigen mitgeben aus eurer Perspektive?
Klare Regeln schaffen. Das ist das, ich glaube, das ist das A und O, wenn man offen darüber spricht und sich dann sicher ist, dass auch der Gegenüber genau die Wahrheit sagt.
Das Gleiche meint.
Ja, dann sollte man auch die Regeln einfach aufstellen, dass man sagt, kein Konkurrenzkampf, wir machen das genau zu zweit, wir machen sofort eine E-Mail-Adresse, dass jeder gleichzeitig den Content bekommt von den oder beziehungsweise die ganzen Mails von den Teammitgliedern, dass man auch direkt sichtbar wird, dass man zweit auftritt.
Ja.
Das eigentlich und Austausch. Die Kommunikation ist das A und O. Selbst wenn wir unterschiedliche Urlaub haben, wir schicken uns eine Mail immer. Das ist immer eine kurze Auflistung oder dann telefonieren wir. Dann kommt trotzdem mal die WhatsApp hier, das und das ist passiert. Weil davon lebt das ja einfach. Ich sage ja auch, oder wir sagen auch unserem Geschäftsführer, er muss es nur einem sagen, andere weiß es dann auch. Es ist total egal. Wir sind keine Abteilungsleiter, wo der Stellvertreter ist, der vielleicht dann doch was nicht weiß, sondern wir tauschen uns komplett aus. Ist einer krank, läuft das Business trotzdem weiter. Das ist einfach der Vorteil, wenn man dann genau diese Regeln schafft und man sagt, okay, ich teile mir das jetzt mit einem, wir machen das zusammen. Ganz klare Regeln aufstellen, Kommunikation, Ehrlichkeit, kommen am besten.
Ja.
Ja, und wenn sich das jetzt so gar nicht nach Work-Life-Balance anhört, ne, wenn man so im Urlaub noch Mails hin und her schickt, ich glaube, das hat dann viel damit zu tun, ob es nur der Job oder auch das ist, was man machen will. Wir wissen jeder von uns selber, wenn der andere es nicht liest, dann war an dem Tag was Wichtigeres. Wir sagen uns auch immer, wenn es Samstag, Sonntag nicht passt, dann wird das auch nicht gelesen. Aber wenn man Bock drauf hat, dann liest man sich halt doch nochmal kurz durch. Ne? Das ist einfach die Frage. Sven hatte in den letzten zwei Jahren zweimal Elternzeit und trotzdem, wir wissen halt, dass wir uns auf den anderen hundertprozentig verlassen können. Das ist super viel wert.
Was habe ich euch dann vielleicht noch nicht gefragt in diesen letzten 45 Minuten? Wozu ihr vielleicht noch was sagen würdet? Sagen wollen würdet, wäre, glaube ich, der Richtige.
Können wir nochmal hören, was da alles gefällt? Was ist denn jetzt nicht gefragt?
Ich glaube, mir fällt gerade nichts ein. Wir haben schon über so viel geredet.
Ja, schon ausgelöchert.
Nee, wir reden ja immer so viel. Man hat immer Angst, dass das zu viel ist.
Keine Sorge. Definitiv nicht.
Ja, fällt mir auf Anhieb jetzt nicht ein, müsste man überlegen.
Nee.
was nicht schlimm ist. Wir haben ja schon vieles
angesprochen. Das ist eine gute Frage gestellt.
Von daher freut es mich, wenn ich noch irgendwas von meiner Seite komplett außen vor gelassen würde. Ich habe aber trotzdem noch eine allerletzte Frage, obwohl ich glaube, ich selber stundenlang noch euch weiterfragen könnte, stelle ich jetzt die letzte Frage, nämlich die Frage an euch. Jetzt habe ich euch interviewt und was würdet ihr denn sagen, mit wem sollte ich aus eurer Perspektive noch sprechen in diesem Podcast? Wen gibt es da, wo ihr sagt, das wäre ein super Gesprächspartner?
Ich glaube, eine gute Gesprächspartnerin wäre die Britta Redmann. Mhm. Weil nämlich auch von ihr haben auch schon sehr viel gelernt, weil es gerade nämlich auch im Arbeitsrecht, da ist auch ein starker Wandel drin. Mhm. Die hat auch Charisma, ist total sympathisch und arbeitet genau auch in der Personalabteilung. Ja. Ich glaube, einfach da ist auch das Faszinierende, sie hat auch eine Doppelrolle. Mhm. Und ich finde es immer total spannend, wenn Menschen Doppelrollen haben.
Ja.
Weil dann gibt es nämlich sehr viel zu erzählen und vor allem kann sie auch die beiden Sachen miteinander kombinieren und das finde ich einfach total faszinierend an der ganzen Sache.
Super, dankeschön.
Ja, kann ich mich nur anschließen, hatten wir mit Britta kann man stundenlang plaudern, aber auf der anderen Seite kann die auch mal so ein paar knallharte Facts, die uns natürlich, also Arbeitsrecht ist was, wo wir uns alles anlesen müssen, wenn es um irgendwelche Geschichten geht, die irgendwie personalmäßig zu tun sind. Unser Unternehmen hat keine klassische HR-Abteilung. Insofern haben wir tatsächlich als Abteilungsleiter diese Twitter-Rolle auch für Personal zuständig zu sein, was wir total gut finden. Aber manchmal gibt es halt auch so knifflige Sachen, wo man sich fragt, muss ich das nicht nochmal absichern und darf ich das jetzt einfach aus dem Bauch raus entscheiden? Und das ist ja gerade bei vielen, also die ganze New Work-Geschichte leidet ja so ein bisschen darunter, dass sie oft auch zerredet wird. Und gerade so jemand wie Britta ist dann jemand, der einfach nochmal so ein paar knallharte Facts da reinbringen kann. Das tut manchmal das tut manchmal ganz gut, dass man nicht nur darüber redet, wie schön das ist. Und also die ist tatsächlich das Gegenteil von dem, die arbeitet in einem Unternehmen, wo es einen Tischkicker gibt, aber die weiß auch, wo der Tischkicker seine Grenzen hat.
Ja, es ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer spannend einfach.
Ja, sehr schön. Danke für die Empfehlung und ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich habe echt viel für mich mitgenommen. Muss ich, glaube ich, ganz schön viel wieder erstmal in meinem Kopf Revue passieren lassen. Es war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Von daher auch ganz herzlichen Dank, dass ihr das Experiment mit mir
geführt habt.
Sehr gerne.
Und danke fürs Gespräch.
Wir haben zu danken.
Ja, vielen Dank, dass wir die Premiere mitmachen durften.
Ja.
Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.